Also wir sind in 2. Mose 12 und ihr könnt gerne eure Bibeln schon mal aufschlagen dorthin. Wie gesagt, es sind 50 oder 51 Verse. Es sind einige Verse. Ich habe die grob aufgeteilt und wir werden immer etappenweise dann durchgehen und uns immer wieder so Stellen anschauen. Und wir wollen uns heute Abend gemeinsam die Einsetzung des Passahs anschauen. Wir werden gemeinsam sehen und erkennen, dass es einfach spannend zu sehen ist, dass Gott klare Anforderungen hat oder welche Anforderungen Gott für das Passah hat, wie genau er jeden einzelnen Schritt erklärt oder bestimmt, wie er ganz genau sein muss und wofür das Passah da ist und wofür es steht. Danach werden wir uns dann noch die 10. Plage anschauen, die über das Volk Ägypten hereinbricht, obwohl nicht hereinbricht, sondern sie wussten davon oder der Pharao wusste davon. Und das werden wir uns anschauen. Und das Spannende ist, wenn wir den 2. Mose 11, den ersten Vers uns anschauen, und das ist quasi die Vorhersage oder die Ankündigung an den Pharao, dass etwas ganz Grausames passieren wird. Und da lesen wir, und der Herr sprach zu Mose, ich will noch eine Plage über den Pharao und Ägypten bringen, danach wird er euch fortziehen lassen, und wenn er euch ziehen lässt, so wird er euch sogar ganz, gar und gar fortjagen. Das heißt, diese letzte Plage ist so gravierend, dass der Pharao entscheidet, okay, jetzt werde ich sie ziehen lassen. Ich sehe keinen Grund mehr, ich kann sie nicht mehr halten. Meine Nachfolgen, mein Bestehen, meine Zukunft ist jetzt nicht hin, aber ist auf jeden Fall gefährdet. In der letzten Bibelstunde haben wir uns angeschaut, die 8. und 9. Plage, und die Israeliten sind eingebrochen, die 8. und 9. Plage, und der Pharao war immer noch verhärtet und wollte immer die noch ziehen lassen. Und dann wird ihm die 10. Plage angekündigt, und genau so stehen wir jetzt hier an dieser Stelle, und hier wollen wir uns das jetzt anschauen. Ich möchte gerne mit euch die ersten Verse lesen, und ich bitte euch, da mit reinzuschauen und sehr aufmerksam zu lesen. Achtet darauf, was euch auffällt beim Lesen. Eine bestimmte Sache möchte ich hinaus, und ich würde mich freuen, wenn euch das auch so auffällt wie mir. Okay, ich lese ab Vers 1 bis 11. Und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach, dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein, und er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Redet zu der ganzen Gemeinde Israels und sprecht, am 10. Tag diesen Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm für jedes Haus. Wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme er es gemeinsam mit seinen Nachbarn, der am nächsten bei seinem Haus wohnt. Nach der Zahl der Seelen, dabei sollt ihr die Anzahl für das Lamm berechnen, je nachdem jeder zu essen vermag. Das Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag diesen Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es zur Abendzeit schächten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwelle der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten, mit ungesäuertem Brot und mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr sollt nichts davon roh essen und nichts im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten. Sein Haupt samt seinen Schenkel und den inneren Teilen. Und ihr sollt davon nichts übrig lassen bis an den anderen Morgen. Wenn aber etwas davon übrig bleibt bis zum Morgen, so sollt ihr es mit Feuer verbrennen. Sollt ihr es aber essen, eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen und eure Stäbe in euren Händen. Und in Eile sollt ihr es essen, es ist das Passah des Herrn. So, was fällt euch auf, wenn ihr diese Verse durchgelesen habt? Okay, ja. Ja, genau, ja. Was war das zum Auszug? Ach, Vorbereitung zum Auszug, ja. Mhm. Okay, was mir aufgefallen ist, achtet mal darauf, wie genau Gott ist. Ist euch das mal aufgefallen, wie detailliert und ganz genau Gott jede einzelne Sache beschreibt? Schaut euch das nochmal an. Also ich werde langsam durch die Verse durchgehen oder ich werde euch die Sachen nennen und es wird euch auffallen, wie genau Gott ist. Also er sagt nicht einfach nur, opfert etwas, irgendetwas, sondern oder bestreicht etwas an die Pfosten, sondern er sagt sogar, ihr müsst die Seiten und, also wie wir heute sagen, macht die Türzarge mit Blut voll. Er sagt sogar die Seiten und das obere, den oberen Teil. Also Gott ist da sehr, sehr penibel und sehr, sehr genau in der Beschreibung. Es soll ganz klar und ganz genau vorgegangen werden. Wenn man sich das anschaut, es geht damit los, dass er die genaue Zeitangabe nennt. Also am 10. Tag sucht ihr euch ein Tier aus, dann wohnt es 4 Tage bei euch und am 14. Tag, dann werdet ihr es schlachten. Dann geht es weiter, dann geht er darauf ein und sagt, wenn zu viel Lamm da ist, dann soll man seine Nachbarn zusammenrufen. Er sagt aber auch nicht irgendwelche Nachbarn, sondern er sagt deine direkten Nachbarn. Tatsächlich der Nachbar, der genau neben dir wohnt. Also nicht deine Lieblingsnachbarn von der dritten Straße, Haus Nummer 45, sondern du nimmst den direkten Nachbarn von dir. Man soll genau berechnen, ob das Lamm ausreicht, ob es zu viel ist, ob es zu wenig ist, ob man sich zusammentun soll. Dann geht es weiter, es muss ein makelloses Lamm sein. Es muss unbedingt männlich sein, es muss einjähriges Lamm sein. Das heißt, das einjährige Lamm weist darauf hin, dass es gerade so die beste Zeit zum Schlachten ist. Also das ist so die beste Zeit des Tieres, um es zu essen oder zu schlachten. Besser wird es nicht mehr. Dann macht Gott hier, sagt, okay, es darf auch nur von einem Schaf oder von einer Ziege sein, nichts anderes. Also es darf kein anderes Erstgeborenes sein oder Lamm sein. Es wird genau gesagt, wann das Lamm geschlachtet werden muss, wie sie das Blut nehmen sollen, dass sie das Blut nehmen sollen. Dann steht da, sie sollen es braten, nicht kochen. Es soll nichts übrig bleiben. Wenn etwas übrig bleibt, dann soll es verbrannt werden. Also wenn man sich das anschaut, es geht noch weiter so. Das ist jetzt nur so ein Teil davon, was ich rausgenommen habe. Aber es ist faszinierend, wie detailliert und ganz genau Gott hier seine Anweisungen gibt, wie es auszusehen hat, dieses Passa. Und wir können sehen, dass Gott ein Gott ist, der nicht irgendwie und irgendwas geplant hat, sondern er hat eine ganz klare Vorstellung. Gott hat eine klare Erwartung, wie das aussehen muss, dieses Opfer. Warum werden wir auch noch sehen, warum es Gott so wichtig ist, dass das hier eindeutig diese Kriterien erfüllen muss. Und als ich das so gelesen habe, ist mir so eine Sache durch den Kopf gegangen. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Sprichwort kennt oder nicht Sprichwort, aber man sagt das gerne so. Ist doch egal wie, Hauptsache geschafft. Schule, Hauptsache, ist doch egal wie, Hauptsache ich habe die Schule geschafft oder so. Das trifft hier bei Gott überhaupt nicht zu. Es geht nicht darum, Hauptsache irgendwie irgendwas opfern, irgendwas an die Tür malen, sondern es geht tatsächlich wirklich ganz klar darum, penibel genau zu sein. Da will Gott auch keinen Millimeter von abrücken. Und dieses Lamm, wie es sein muss, wie sein Blut die Rettung der Israeliten bewirkt, muss so penibel und so genau erfolgen, weil diese Opferung dieses Lammes ist ein Hinweis darauf, dass Jesus am Kreuz sterben wird. Es ist ein klarer Hinweis, wie Jesus einmal gekreuzigt wird. Und wenn man sich das anschaut, die Kreuzigung Jesu von dem Einzug in Jerusalem bis hin zur Kreuzigung, bis Auferstehung, bis zur Kreuzigung, da wird man sehr, sehr viele Parallelen erkennen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Jesus war männlich, er war makellos, er war in der Blüte seiner Jahre. Er war gerade 33 war er, so alt wie ich gerade, also in den besten Jahren seiner Zeit. Also würde ich jetzt sagen, mir wurde immer gesagt, zwischen 30 und 40 sind die besten Jahre deines Lebens. Und Jesus war auch in dieser Zeit und er hatte gerade, ich sag mal, er hätte wirklich noch einiges bewegen können quasi. Und dann, wenn man das genau anschaut, das Passa ist am 10. Tag und die Schlachtung ist am 14. Tag und Jesus, ist Adib. Und Jesus ist tatsächlich an diesem Passa-Abend auch gefangen genommen worden, gekreuzigt worden. Also das heißt, es sind extrem viele penible, genaue Detaillierungen. Ich will jetzt nicht zu weit darauf eingehen, aber wir werden immer wieder sehr, sehr stark erkennen, wenn man die Parallelen zieht, dass Gott da so viel Wert drauf legt, weil es ein Hinweis auf Jesus ist. Es ist ein Schatten darauf, was immer passieren wird. Nur der einzig gravierende und krasse Unterschied, den wir hier erkennen dürfen, ist, dass dieses Lamm immer wieder geopfert werden musste. Die mussten immer wieder zur Passahzeit opfern. Aber Jesus Christus ist einmal am Kreuz gestorben und das ist der wirklich der gravierendste Unterschied, dass niemand und nichts mehr für unsere Sünden sterben muss. Jesus hat sein Blut vergossen und hat für unsere Schuld bezahlt und es kann nichts mehr dazu getan werden. Also es müssen keine weiteren Lämmer dafür geopfert werden oder so. Und Paulus verwendet das Bild sehr, sehr in einem anderen Zusammenhang. In 1. Korinther 5, Vers 7 sagt er, Darum fegt den alten Sauerteig aus, also Sauerteig und ungesäuertes Brot, darauf kommen wir noch zu sprechen. Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr einen neuen Teig seid, ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Also Paulus bezieht sich darauf und sagt, das Passahlamm, das für dich geopfert worden ist, hat alles bewirkt, damit du ohne Sünde leben kannst. Er ist derjenige, der dich dazu, der dich motivieren sollte, der dich anspornen sollte oder dich überhaupt dazu befähigt, nicht in Sünde zu leben, sondern deinen Blick auf Reinheit und Wahrheit zu lenken. Und in den jüdischen Traditionen gibt es kein Ritual, das so bekannt ist wie das Passa. Das ist so das bekannteste Ritual, das die Juden heute noch verwenden. Und es wird auch im Neuen Testament keins öfter erwähnt als dieser Ritus. Und dieser Ritus, der damals entstanden ist, der besteht quasi aus drei Teilen. Und das erste ist einmal das Töten und das Essen des Lamms, des Passahlamms. Das haben wir gerade eben gesehen. Das zweite ist, die Türzarge zu bestreichen, also die Seiten und also komplett die ganze Türzarge. Und das können wir auch, haben wir in Vers 7 gelesen. Und sie sollen vom Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwelle der Häuser bestreichen. Und der dritte Teil des Ritus besteht darin, das Fest der ungesäuerten Brote zu feiern, 7 Tage lang. Das Interessante und das Spannende an der Stelle ist, es wird sogar erklärt, warum müssen die Türschwellen jetzt mit Blut bestrichen werden. Die Verse 12 und 13 sagen uns das. Denn ich will in dieser Nacht, also Gott sagt, denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh, und ich will an allen Göttern der Ägypter einen Strafgericht vollziehen, ich, der Herr. Und das Blut, jetzt kommt die Erklärung, und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, also Gott sieht das Blut, dann werde ich verschonen an euch vorübergehen. Und es wird euch keine Plage zu euren Verderben treffen, denn ich habe das Land Ägypten schlagen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Das heißt, diese Bestreichung ist notwendig, damit Gott an dem Haus vorüberzieht. Es hätte nicht gereicht, hätten sie das Lamm geopfert, hätten es gegessen und das Blut hätten sie vergießen lassen, unnötig. Sondern das ist ein elementarer Schritt, den Gott hier anweist zu tun. Kann man auch im Nachhinein verstehen. Für uns ist das jetzt viel einfacher zu verstehen als für die Juden damals. Warum legt Gott jetzt so einen starken Wert darauf? Und zwar ist es ja bildlich darauf hingesprochen, dass Jesu Blut auch nicht vergossen, unnötig vergossen wird, sondern Jesu Blut ist elementar wichtig für uns, dass Gott jetzt nicht mehr unsere Sünden ansieht, sondern Jesu Blut. Ja? Und deswegen spielt hier das Blut so eine wichtige Rolle. Und mir ist dann beim Vorbereiten und beim Lesen ist mir ein Lied durch den Kopf gegangen, was macht mich von Sünde rein? Und das singen wir in der Gemeinde sehr gerne zum Abendmahl, nur das Blut des Lammes Jesu. Und das ist eine so wichtige Wahrheit, die uns klar werden muss. Es gibt nichts auf der Welt und gar nichts hier auf der Erde, das uns reinmachen kann. Es ist nur das Blut Jesu Christi. Und das ist eine so wichtige Wahrheit. Und deswegen müssen wir das Lied immer wieder singen, um uns das ins Gedächtnis zu rufen, uns immer wieder vor Augen zu halten, damit wir immer wieder wissen, es macht mich nichts rein, nur das Blut Jesu. Und ab dem Vers 14, wenn wir uns den anschauen, dann gibt Gott eine Ordnung, dass dieses Fest einen ewigen Bestand hat. Dieses Fest darf nicht abgesetzt werden, es ist nicht ein einmaliges Fest, sondern es hat einen ewigen Bestand. Es soll von Jahr zu Jahr und von jeder Generation immer wieder aufs Neue gefeiert werden. Und die Juden feiern das heute noch. Es gibt tatsächlich immer noch die Juden, die das feiern. Und als ich dann ein bisschen recherchiert habe, wie das so aussieht, fand ich es interessant, es gibt tatsächlich Unternehmen, die haben sich darauf spezialisiert, so ein Koscher-Essen zu machen. Also das heißt extra, es gibt Brotbackmaschinen bei denen, die werden nur kurz vor Passa in Betrieb genommen, damit wird dann das Passa-Brot vorbereitet für die, dann wird das in so Tüten gepackt und so weiter und dann wird das verkauft und dann werden diese Brotbackmaschinen wieder stillgelegt und warten dann 9 Monate, damit sie nicht mit dem ungesäuerten Brot verunreinigt werden und dann im Januar, Februar werden die Maschinen wieder angeworfen. Und dann wird wieder ungesäuertes Brot gebacken für das Passa. Und so feiern die Juden immer wieder dieses Fest. Und wenn du einen Juden fragst, wird er dir klar sagen können, warum sie dieses Fest feiern. Und zwar, weil Gott sie aus Ägypten geführt hat. Das ist für die so eindeutig und so klar. Das ist für sie unumstößlich. Das ist so klar wie für uns, wie dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Das ist für die so eindeutig und klar. Die ganzen Überlieferungen machen es deutlich. Und kannst einen Juden fragen, warum feiert ihr Passah? Weil Gott uns aus Ägypten geführt hat. Weil Jahwe uns aus Ägypten geführt hat. Und welche geniale Verbindung man eigentlich haben müsste. Und die Juden müssten jedes Jahr aufs Neue immer wieder Jesaja 55 vor Augen geführt bekommen, wo Jesu Kreuzigung erklärt wird und wie Jesus leiden wird. Aber immer wieder aufs Neue wird das ihnen, sie erkennen es nicht. Und die erkennen diese Errettung nicht, sie erkennen nicht, dass Jesus stellvertretend jetzt für sie gestorben ist, obwohl sie jedes Jahr immer wieder aufs Neue dieses eine Fest feiern. Und für mich war das so, was für eine Gnade wir erlebt haben, dass wir das erkennen durften. Es ist so viel Gnade von Gott, die wir empfangen haben, dass wir das sehen dürfen oder erkennen dürfen, dass Jesus Christus der Erretter ist. Ich möchte gerne mit euch die Verse 4, ab 14 lesen, bis 20. Und dieser Tag soll euch zum Gedenken sein. Und ihr sollt ihn feiern als ein Fest des Herrn. Bei euren künftigen Geschlechtern als ewige Ordnung sollt ihr ihn feiern. 7 Tage lang sollt ihr ungesäuerte Brote essen. Darum sollt ihr am ersten Tag den Sauertag aus euren Häusern hinwegtun. Denn wenn gesäuertes Brot isst, vom ersten Tag an bis zum siebten Tag, dessen Seele soll ausgerottet werden aus Israel. Und ihr sollt am ersten Tag eine heilige Versammlung halten, ebenso am siebten Tag eine heilige Versammlung. Keine Arbeit sollt ihr an diesen Tagen tun. Nur was zu jeder Speise nötig ist, das allein darf von euch vorbereitet werden. Und haltet die Feste der ungesäuerten Brote. Denn eben an diesem Tag habe ich eure Herrscharen aus dem Land Ägypten herausgeführt. Darum sollt ihr diesen Tag als ewige Ordnung einhalten bis bei euren künftigen Geschlechtern. Am 14. Tag des ersten Monats am Abend sollt ihr ungesäuertes Brot essen, bis zum 21. Tag des Monats, also 7 Tage lang am Abend. 7 Tage lang darf sich kein Sauerteig in euren Häusern befinden. Denn wer gesäuertes Brot isst, dessen Seele soll ausgerottet werden aus der Gemeinde Israels. Er sei ein Fremdling oder ein Einheimischer im Land. So esst kein gesäuertes Brot. Überall, wo ihr wohnt, sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Dieses ungesäuerte Brot hat den Grund, weil das Volk Israel nach der 10. Plage, man sagt, Hals über Kopf ausziehen musste. Sie hatten nicht viel Bedenkzeit und konnten nicht groß noch Proviant vorbereiten oder backen für die große Reise, die bevorsteht, sondern sie mussten schnell raus. Die wurden quasi rausgedrängt. Und darum hatten sie nicht die Zeit, diese Möglichkeit, hat Gott von ihnen das gefordert, dass sie das erst gar nicht versuchen zu backen, sondern sie sollen ungesäuertes Brot essen. Und als Zeichen dafür steht jetzt auch dieses Hals über Kopf heraus aus Ägypten ausbrechen. Und daher dürfen Juden während des Passafestes nichts verzehren, was mit Säuernden zubereitet wurde. Darunter fallen verschiedene Getreidesorten, Roggen, Weizen, Hafer, Gerste oder Dinkel, weil die brauchen meistens so 18 Minuten Zeit, um aufzuweichen oder eingearbeitet zu werden im Wasser. Und darum ist es jetzt den Juden verboten, aus diesem Grund heraus, weil sie Hals über Kopf aus Ägypten raus durften und es ihnen immer wieder ins Gedächtnis gerufen werden soll. Ihr seid errettet worden oder gerettet worden aus Ägypten, deswegen esst kein gesäuertes Brot, sondern ungesäuertes Brot. Und diese, wie ich das vorhin erzählt habe, wird bis heute noch angewandt. Tatsächlich, die Juden halten sich ganz genau an diese Vorschriften, kein gesäuertes Brot zu essen. Als ich das so gelesen habe, ist mir aber durch den Kopf gegangen, aber so extrem überraschend dürfte es eigentlich für die Juden nicht gewesen sein. Weil wenn man sich den Vers 11 anschaut, also das ist ja bevor es passiert ist, hat Gott zu ihnen gesagt, in Vers 11, so sollt ihr es aber essen, also das Lamm, eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen und eure Stäbe an euren Händen und in Eile sollt ihr es essen, es ist das Passah des Herrn. Das heißt nicht, das Passah muss jetzt schnell gegessen werden, wir haben nur 8 Stunden Zeit, bis die Sonne wieder aufgeht, sondern es ging darum, wenn das Passah vollzogen ist, werdet ihr ganz schnell raus müssen. Und deswegen mussten sie schon komplett abreisebereit sein. Das heißt, das ist so wie, wenn du in Urlaub fährst, du hast deinen Koffer schon stehen und du isst dein letztes Frühstück und du weißt, wenn ich es gegessen habe, geht's los. Und so war das für die Juden. Die Lenden waren umgürtet, die Schuhe waren an und der Stab war in der Hand und so haben sie ihr Lamm gegessen. Deswegen scheint es für mich nicht so überraschend gewesen zu sein, aber vielleicht haben sie es nicht verstanden oder vielleicht haben sie nicht damit gerechnet, dass sie so tatsächlich so schnell in derselben Nacht quasi noch ausziehen mussten. Aber deswegen, das ungesäuerte Brot ist der Grund dafür, dass sie das immer wieder essen müssen, um daran erinnert zu werden. Lesen wir ab 21 weiter. Und Mose rief alle Ältesten, also Gott hat das von Mose bekommen und Mose hat es von Gott bekommen. Und Mose geht jetzt zu den Ältesten von Israel und sagt zu denen, Mose rief alle Ältesten in Israel zu sich und sprach zu ihnen, macht euch auf und nehmt eure Lämmer für eure Familien und schächtet das Passa. Und nehmt einen Büschel Hyssop und taucht es in den Blut in Becken und bestreicht es mit Blut im Becken, der Oberschwelle und die zwei Türpfosten. Und kein Mensch von euch soll zu seinen Häusern hinausgehen bis zum Morgen. Denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Und wenn er das Blut sehen wird an den Oberschwellen und an den beiden Türpfosten, so wird der Herr an der Tür verschont vorübergehen und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um zu schlagen. Und ihr sollt die Verordnung einhalten als eine Satzung, die dir und deinen Kindern auf ewig gilt. Und nun, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch der Herr geben werde, wie er geredet hat, so bewahrt diesen Dienst. Und wenn dann eure Kinder zu euch sagen, was habt ihr da für einen Dienst, so sollt ihr ihnen sagen, es ist das Passahopfer des Herrn, der an den Häusern der Kinder Israels verschonend vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete. Da neigte sich das Volk und betete an. Und die Kinder Israels gingen hin und machten es so, wie der Herr es Mose und Aaron geboten hatte, genauso machten sie es. Mose steht und erklärt es jetzt den Ältesten und ich gehe davon aus, dass die Ältesten es quasi dann einfach weitergegeben haben, weil wir werden nachher sehen, was für eine Riesenhorde von Menschen das war. Das waren jetzt nicht mehr 70 Seelen oder 100 Seelen, sondern es waren tatsächlich richtig viele. Und so erklärt Mose. Und ich will nur einen Punkt hier rausziehen, der mich persönlich sehr fasziniert hat. Und aufgrund der Sache, dass ich letzter Zeit mich durch BGK mit Gottesfurcht beschäftigen musste, ist mir das sehr aufgefallen. Und zwar am Ende lesen wir hier, da neigte sich das Volk und betete an, ging hin und machte so, genauso machten sie es. Und ich bin davon überzeugt, dass was hier passiert ist, ist, das Volk Israel hat verstanden, wer Gott ist. Sie haben gesehen, was Gott für eine Macht hat. Sie haben gesehen, wie mächtig Gott ist, was er tun kann. Dass Gott der Herr über alle Naturgewalt und alles über alles und jedem ist. Dass es nichts und niemanden gibt, der neben ihm bestehen kann. Sie waren so Augenzeugen von den Plagen. Sie haben gesehen, wie Gott Wasser in Blut verwandelt hat. Dann haben sie die Frösche gesehen, wie sie und die Mücken und die Hundsfliegen und die Viehseuche. Er hat gesehen, wie er Geschwüre an den Menschen entstehen ließ, wie er Herr über Hagel und Heuschrecken ist, wie er es schaffen kann, dass auf einmal alles dunkel ist, nur bei den Juden ist Licht. Also das alles haben sie miterlebt. Und das Einzige, was sie jetzt noch sagen können, ist, ja, wir machen es. Sie haben verstanden, wer Gott ist. Sie waren so mit Ehrfurcht vor Gott gegenüber verbunden, dass sie, was sonst immer so gefühlt ein sehr störrisches Volk ist, was immer wieder Widersprüche gibt oder widersprechen muss, immer wieder konfrontieren muss und immer wieder darauf bestehen muss. Und es ist ja auch später immer wieder passiert. Aber an dieser Stelle haben sie erkannt, wer Gott ist und sie konnten nicht anders als zu beten und das zu tun, was Gott gesagt hat. Und das macht es deutlich, dass sie tatsächlich alles so genau gemacht haben, wie Gott es ihnen befohlen hat, dadurch, dass es doppelt genannt wird. Denn da steht ja, der Vers 28, die Kinder Israels gingen hin und machten es so und am Ende und genauso machten sie es. Also das heißt, das macht es richtig deutlich, dass sie tatsächlich die Weisungen Gottes vollständig befolgt haben. Und ich glaube, durch das Thema, was wir im letzten Mal im BBGK hatten, durch das Thema Gottesfurcht, der Kerngedanke von Gottesfurcht ist der, dass man sagt, ich erkenne Gott, ich erkenne Gottes Erhabenheit und deswegen ehre ich Gott. Deswegen ehre ich Gott in seinem Wesen, in dem, wer er ist. Und aus dieser Gottesfurcht oder diesem Respekt Gott, dieser Ehrfurcht Gott gegenüber, entsteht dann ein Gehorsam. Wenn du Gott erkennst und weißt, wer Gott ist und verstehst, wie erhaben und wie groß er ist, dann wirst du automatisch den Wunsch danach verspüren, Gottes Gebote zu halten. Und es gibt einen Mann, der tatsächlich keine Gottesfurcht hatte, obwohl er das alles erlebt hatte, der Pharao. Er hat erlebt, wie sein Land untergeht, er hat erlebt, wie wie alles zugrunde geht, wie kein Essen mehr, kein Wasser, und es ist ja verrückt, was er alles miterlebt hat. Und trotzdem bleibt er hart darauf bestehen und lässt sie nicht gehen. Und wir erinnern uns an seine erste Begegnung. Wer ist Gott? Wer ist dieser Jahwe? Wer ist das? Und ich möchte gerne mit euch die 10. Plage jetzt uns anschauen, ab Vers 29. Und es geschah um Mitternacht, da schlug der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten, von der erstgeborenen Sohn des Pharao, der auf seinem Thron saß, bis zum erstgeborenen Sohn des Gefangenen, der im Gefängnis war. Auch alle Erstgeburt des Viehs. Da stand der Pharao auf in derselben Nacht, er und alle seine Knechte und alle Ägypter. Und es war ein großes Geschrei in Ägypten, denn es gab kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Und er rief Mose und Aaron zu sich in der Nacht und sprach: Macht euch auf und zieht weg von meinem Volk, ihr und die Kinder Israels, und geht hin, dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Nehmt euch eure Schafe und eure Rinder mit euch, wie ihr gesagt habt, und geht hin und segnet auch mich. Und die Ägypter drängten das Volk sehr, um sie so schnell wie möglich aus dem Land zu treiben, denn sie sprachen: Wir alle sind des Todes. Der Pharao, dürfte keine Überraschung für ihn gewesen sein. Zweimal wurde er gewarnt, dass seine Erstgeburt sterben wird, wenn er sich Gott widersetzt. Er wurde zweimal darauf hingewiesen. 2. Mose 4,23. Darum sage ich dir, lass meinen Sohn ziehen, also Israel ist gemeint, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigern wirst, ihn ziehen zu lassen, siehe, so werde ich deinen erstgeborenen Sohn umbringen. 2. Mose 11, Vers 5. Und alle Erstgeburt im Land Ägypten soll sterben, von den Erstgeborenen des Pharao, der auf dem Thron sitzt, bis zum Erstgeburt der Magd, die hinter der Handmühle sitzt, und alle Erstgeburt unter den Vieh. Es sind zwei Warnungen direkt an den Pharao ausgesprochen worden, aber er kannte Gott nicht, er wusste nicht, wie mächtig Gott ist, und hat es gedacht, er kann seinen Sohn schützen vor Mose, vor Jahwe. Und so hat er dieses Volk nicht ziehen lassen und musste jetzt an seinem eigenen Leib erfahren, was es heißt, sich gegen Gott aufzulehnen. Und wie viele Leben hätte der Pharao retten können? Wie viele Leben hätte er verschonen können, hätte er einfach Israel gehen lassen? Und interessant ist auch hier, dass Gott keinen Unterschied macht zwischen dem Pharao, zwischen den Gefangenen, zwischen der Magd. Es sind alles Ägypter und alle vollziehen das gleiche Gericht. Wir alle Menschen stehen unter der Sünde, und Gott macht keinen Unterschied zwischen reich, arm, schön oder hässlich, sondern er sagt: Ihr seid alle unter der Sünde und ihr verdient alle das Gericht, und ich werde Gnade geben und ich werde Versöhnung geben, diejenigen, die zu mir kommen und um Vergebung bitten. Und genauso ist es hier. Gott macht da keinen Unterschied. Du kannst dich nicht durch deine Werke oder durch dein gutes Tun retten. Außerdem sehen wir auch, wie der Stolz des Pharaos gedemütigt wurde und dass der Pharao jetzt sich tatsächlich allem dem fügt, was Mose angeordnet hat oder was er gefordert hatte. Wenn wir Vers 31 lesen, dann sagt er: Dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Vers 32 oder 33 steht das noch: Und nehmt eure Schafe und eure Rinder, also 32 gleich fortfolgen, nehmt eure Schafe und eure Rinder mit euch, wie ihr gesagt habt. Das heißt, er fängt gar nicht mehr an zu verhandeln und sagt: Ja, nur die Männer oder nur das Vieh oder nur die Frauen oder nur die Männer und die Frauen, die Kinder lasst hier. Also er verhandelt nicht mehr, wie er es vorher versucht hatte, oder irgendwelche Kompromisse eingehen, sondern er sagt: Macht einfach, was ihr wollt und geht. Hauptsache, ihr seid endlich weg, ich kann euch nicht mehr sehen. Ich bin fertig mit euch. Wir müssen es da hineinversetzen. Er hält sein totes Kind in den Armen und weiß, er ist selber schuld daran, dass er gerade sein totes Kind in der Hand hat. Seine ganze Nachkommenschaft, Thronfolge ist gerade tot in seinen Armen, weil er sich geweigert hat, Gott zu folgen. Und wir wissen, weil wir bis hier 2. Mose studiert haben, dass der Pharao anfangs zu Mose und Aaron gesagt hat: Wer ist dieser Jahwe? Wer ist das? Was hat er mir zu sagen? Ich werde das Volk nicht ziehen lassen, und ich kenne Jahwe nicht und habe auch keine Gewalt über mich. Er wusste wirklich nicht, wer Jahwe ist. Und Gott hat sich präsentiert auf eine krasse Art und Weise, auf eine sehr überzeugende Art und Weise. Selbst nach dem ersten hätte er eigentlich schon einbrechen müssen. Aber der Pharao war so verhärtet in seinem Herzen, dass er das nicht tun konnte und nicht tat. Und Gott zeigte ganz deutlich dem Pharao und den Ägyptern, wer er ist. Und am Ende hatten wir ja schon gelesen, da baten die nicht mehr, die Ägypter und der Pharao baten nicht mehr, das Volk ziehen zu lassen, sondern sie haben sich tatsächlich regelrecht rausgeschoben. Sie haben gesagt, ihr müsst gehen, wir wollen euch nicht mehr, weil wir haben Angst, wir werden sterben, wenn es so weitergeht. Es hat schon angefangen, die ersten Toten haben wir schon, und wenn ihr bleibt, dann wird euer Gott uns komplett ausradieren, auslöschen. Und sie wussten, es spielt sich komplett, also dass ihr Leben auf dem Spiel steht. Lesen wir weiter, die Verse ab 34. Und das Volk trug seinen Teig, ehe er gesäuert war, ihre Backschüsseln in ihren Mänteln gebunden und auf ihren Schultern. Und die Kinder Israels handelten nach dem Wort Moses und forderten von den Ägyptern Silber und goldene Geräte und Kleider. Dazu gab der Herr dem Volk bei den Ägyptern Gunst, dass sie ihre Begehren erfüllten, und sie Sie zogen die Kinder Israels aus Ramses und Sukkot, etwa 600.000 Mann Fußvolk, ungerechnet die Frauen und die Kinder. Er zogen aber auch viel Mischvolk mit ihnen und Schafe und Rinder und sehr viel Vieh. Und sie machten aus dem Teig, den sie aus Ägypten gebracht hatten, ungesäuerte Brotfladen, denn er war nicht gesäuert, weil sie aus Ägypten vertrieben worden waren und sie nicht aufhalten konnten. Und sie hatten sich sonst kein Wegzerrung zubereitet. Die Zeit aber, welche die Kinder Israels in Ägypten gewohnt hatten, betrug 430 Jahre. Und es geschah, als die 430 Jahre verflossen waren, ja, es geschah an eben diesem Tag, da zog das ganze Heer des Herrn aus dem Land Ägypten. Und es ist eine Nacht, die den Herrn gewisshaft einhalten werden soll, weil er sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Das ist in dieser Nacht, die dem Herrn gewisshaft eingehalten werden soll für alle Kinder Israels, für ihre zukünftigen künftigen Geschlechter. Frage, mit wie viel Volk, mit wie vielen Personen, ohne jetzt in der Bibel nachzugucken, mit wie vielen Personen ist Jakob damals nach Ägypten gekommen? 70. Mit wie viel geht er wieder raus? Also er jetzt selber nicht, aber nach 400 Jahren, 600.000 Männer. Rechnen wir noch immer noch, also es sind nur die wehrfähigen Männer, also das heißt ab dem 20. Alter und dann bis zu einem bestimmten Alter, weil die Männer da nicht mehr können, nicht mehr kriegstauglich sind. Das heißt, wir können locker davon ausgehen, dass da mindestens 2 Millionen Menschen sind. Das ist Wahnsinn. Überleg mal, über 400 Jahre, wie Gott das gesegnet hat. Erinnern wir uns an die Prophezeiung an Abraham? Ich werde aus dir eine riesengroße Saat machen, ein riesengroßes Heer machen. Was ist passiert? Aus 70 Seelen sind knapp über 2 Millionen oder viel mehr als 2 Millionen Menschen geworden. Es ist unglaublich, wenn Gott etwas verspricht, dann trifft das genauso ein. Es sind 600.000 Mann plus Kinder und plus Frauen und die Knaben und die älteren Bevölkerung. Das fasziniert. Ich habe gerade hier genau diese Frage. Ich wollte euch jetzt fragen, was ist das Mischvolk? Was denkt ihr, was ist dieses Mischvolk? Die sich zu den Juden hielten? Was meinst du damit? Ah, okay. Ah, die konvertiert sind. Wurden die dann auch beschnitten? Weißt du das? Ich weiß ja nicht, vielleicht wird es Überlieferung oder hast du studiert oder so. Also ich persönlich habe mich damit nicht so intensiv beschäftigt, aber ich habe mich genau die gleiche Frage gestellt. Wer ist das Mischvolk? Und warum hat das Gott geduldet, dass die mitziehen durften? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe gehofft, dass jemand hier sitzt und uns das beantworten kann. Ein Mischvolk ist aus zwei Nationen zusammengemischt. Ja. Ja, die Frage, die sich hier stellt, ist das jetzt, hat da noch jemand eine Antwort? Angeheiratete? Kann sein, ja. Also du meinst, dass die sich mit den Ägyptern vermischt haben einfach, okay, so wie du gesagt hast. Okay. Also Okay. Also Jakob sagt, er geht davon aus, dass das Ägypter waren, die sich mit den Juden vermischt haben. Und zu dem Zeitpunkt, als beim Auszug, hat Gott da noch nicht gehandelt. Es kommt erst später. Und zu dem Zeitpunkt hat er die einfach mitziehen lassen als Mischvolk. Josef war auch mit einer Ägypterin verheiratet. Ja. Ich lasse euch mit diesen Gedanken alleine. Ihr könnt gerne weiter darin. Oder du meinst Knechte. Das kann auch sein, ja. Also es gibt tatsächlich verschiedene Annahmen, die man machen kann. Es können verschiedene Personen sein und verschiedene Menschen. Ich meine, was uns natürlich nachher auch noch klar wird, ist, wenn ihr Fremdlinge bei euch habt, das kommt gleich noch, dann solltet ihr diese Person noch beschneiden lassen. Das heißt, wenn jemand kein richtiger Jude ist und er möchte am Passah teilnehmen, dann muss er sich beschneiden lassen, um am Passah teilzunehmen. Also das spricht dafür, dass es tatsächlich sein kann, dass das Vermischungen waren in Ägypten, dass der eine Junge sich für ein Mädchen interessiert hat, die auf einmal doch keine Israeliten ist, und naja, dann hat man eben Kompromisse geschlossen. Es sind ja schon 400 Jahre her, dass Jakob das, dass die, wir sind ja mit 70 Leuten nur rübergekommen. Okay, ich möchte euch ab diesem Schnitt machen und euch motivieren, weiter darin zu forschen. Guckt nach, lest nach, guckt, was nachher noch mit diesem Mischvolk passiert. Es ist sehr, sehr spannend, wie konsequent Gott zum Teil dann wird. Nein, nicht zum Teil, Gott ist konsequent, aber wie er dort handelt, es ist spannend, das zu sehen. Und ich möchte mit euch die letzten Verse jetzt noch lesen, ab Vers 43. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron: Dies ist die Ordnung des Passa, kein Fremdling darf davon essen, jeder um Geld erkaufte Knecht eines Mannes aber kann davon essen, sobald du ihn beschnitten hast. Ein Bewohner ohne Bürgerrecht und ein Mietling darf nicht davon essen, in einem Haus soll man es essen. Es soll von dem Fleisch nicht aus dem Haus hinausgetragen und kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Die ganze Gemeinde Israel soll es feiern. Und wenn sich bei dir ein Fremdling aufhält und den Herrn das Passah feiern will, so soll alles Männliche bei ihm beschnitten werden. Und dann erst darf er hinzutreten, um es zu feiern. Und er soll sein wie ein Einheimischer des Landes, denn kein Unbeschnittener darf davon essen. Ein und dasselbe Gesetz soll für einen Einheimischen und auch für den Fremdling gelten, der unter euch wohnt. Und alle Kinder Israels machten es genauso, wie es der Herr dem Mose und Aaron geboten hatte, genauso machten sie es. Hier nochmal wieder sehr deutlich diese Verdeutlichung, dass sie Gott komplett gefügig waren. Und es geschah an eben diesem Tag, da führte der Herr die Kinder Israels nach ihren Herrscharen aus dem Land Ägypten. Hier sehen wir, dass Gott einfach nochmal weitere Weisungen zum Einnahme des Passahs für die Zukunft auch anweist. Und zwar gibt er Vorgaben, und er sagt, es soll die ganze Gemeinde feiern, es soll keiner aus dem Stamm Israel, aus dem Volk Israel soll davon wegbleiben, jeder muss es feiern. Also alle sollen daran teilnehmen. Es gibt sogar welche, die, wenn sie zum Beispiel in der Zeit gerade auf Geschäftsreise gewesen sind, dann gibt es einen Ersatzpasser. Und da müssen sie auf jeden Fall drei teilnehmen. Also die müssen mindestens einmal im Jahr am Passah teilnehmen. So wichtig ist das. Dann sagt er auch, kein Fremdling, der unbeschnitten ist. Also das heißt, wenn du einen Sklaven hast, der kein Jude eigentlich ist, und der sagt, ich möchte so gerne am Passah teilnehmen, dann darf er nur teilnehmen, wenn er beschnitten wird. Wenn man das liest, sogar sein ganzes Haus. Also es müssen alle beschnitten werden. Und jeder Fremdling, der beschnitten dann ist, der darf daran teilnehmen. Selbst die Knechte und die untergestellt sind. Dann ist eine weitere Anweisung, dass es in einem Haus passieren soll. Also das heißt, sie dürfen es nicht im Garten machen oder auf der Terrasse oder so, sondern es muss im Haus passieren, hinter der Türzarge. Ich denke, das ist ein Hinweis darauf, wie sie das erste Passah genommen haben, dass es in einem Haus war. Und wir haben auch gelesen, sie durften, nachdem sie die Zarge bestrichen haben, durften sie das Haus nicht mehr verlassen, sondern sie mussten warten, bis der Herr vorbeigezogen ist und sein Gericht über Israel vollzogen hat. Und ich denke, das ist ein Hinweis darauf, dass das nochmal verdeutlicht wird und dass die Kinder vielleicht auch noch fragen: Papa, warum sitzen wir jetzt eigentlich im Haus und nicht im Garten? Draußen scheint die Sonne, es ist schönes Wetter, warum sitzen wir hier im Haus? Und dann sagt der Vater: Ja, weil Gott uns das so geboten hat. Und dann kann er darauf hinweisen, dass Gott Großes in Ägypten für sie getan hat und sie befreit hat. Das war zu diesen 51 Versen. Und ich finde es spannend, wir haben uns die letzten Wochen immer wieder mit diesen Plagen beschäftigt und immer wieder angeschaut, wie Gott wirkt, wie er die Götter bloßstellt, wie er über dem Pharao steht und dem Pharao immer wieder seine Grenzen aufweist. Und wir durften erkennen und sehen, wie mächtig und erhaben Gott ist. Und ich hoffe, dass dieses Studium, das wir jetzt hier hinter uns haben mit dem in Ägypten diese ganze Zeit, dass uns klar wird, wie ohnmächtig alle Götter, wie ohnmächtig alles andere auf dieser Welt ist gegenüber Gott. Und dass unser Gottesbild um ein Vielfaches größer geworden ist, dass wir viel mehr erkennen, wer unser Gott wirklich ist, dass er erhaben und groß ist. Und auch, dass wir verstehen, dieses Passa ist nur ein Schatten darauf, was Jesus Christus für uns getan hat. Und dass uns das nochmal deutlich wird, wie genau Gott das nimmt, wie genau Gott auf diese ganzen Prophezeiungen, die er ausgesprochen hat, sich mit Jesus Christus erfüllt haben. Und das sollte uns einfach Ermutigung geben, Ermutigung sein und auch in Demut schenken, dass wir erkennen, welchen Gott wir haben und welchen Gott wir anbeten.